Menschen wollen nach Europa und landen stattdessen in der Wüste, ausgesetzt, ohne Wasser, ohne Nahrung. Viele sterben dort. Finanziert von der EU. Von Afrika aus übers Mittelmeer oder den Atlantik nach Europa. Das ist eine häufig genutzte Flüchtlingsroute. Die EU will gegensteuern und schließt Flüchtlingsabkommen, zum Beispiel mit Tunesien und Mauretanien. Aber fragt die EU auch, mit welchen Mitteln Migrantinnen und Migranten dort von der Reise nach Europa abgehalten werden? BR-Reporter Erik Häusler hat zusammen mit Journalistinnen und Journalisten aus 8 Ländern über ein Jahr lang recherchiert. Sie haben aufgedeckt, dass hinter vermeintlichen Einzelfällen offenbar ein System steckt. Und im Prinzip jeder davon weiß. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 1. November. Hallo Erik.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Diese Folge, die beginnt in der Wüste.
Wir sind im libysch-tunesischen Grenzgebiet, in den Ausläufern der Sahara. Es ist eine wahnsinnig karge Gegend, da wächst nicht viel. Man sieht auch wirklich kilometerweit eigentlich nur Sand und nichts, ganz vereinzelt mal kleine Lichter am Horizont, die den Grenzverlauf markieren sollen zwischen Libyen und Tunesien. Und es ist eigentlich eine menschenverlassene Gegend, da kommt man nicht so leicht hin. Wir sind unterwegs mit Ali Wali, der ist Grenzschützer in Libyen.
Ali Wali.
Und der hat uns mitgenommen auf seine Patrouillenfahrt, die er in dem Gebiet, umfasst so circa 150 Kilometer, die er dort immer durchführt. Und da durften wir Teil davon sein.
Also das ist eine libysche Grenzschutzpatrouille und die patrouilliert an der Grenze zwischen Libyen und Tunesien. Was suchen die da?
Es klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber sie suchen Menschen tatsächlich. Sie suchen Migranten, die sie dort in den vergangenen Monaten, ja fast schon Jahren, immer wieder gefunden haben und sich deshalb auch immer wieder auf die Suche machen, ob sie wieder neue Menschen finden, die in diesem eigentlich ja menschenleeren Gebiet unterwegs sind. Das libysch-tunesische Grenzgebiet ist in Gänze ein eher unwirtliches Land. Zumindest die Ausläufer der Sahara gehen mehr oder weniger bis an die Küste hoch. Und Richtung Süden wird es dann wirklich komplett wüstig und menschenfeindlich, kann man eigentlich sagen. Aber in keinem dieser Grenzgebiete möchte man, glaube ich, unbedingt sein und schon gar nicht ausgesetzt werden. Unsere Kollegen Taha und Osama waren schon mehrere Tage mit den libyschen Grenzschützern unterwegs. Nach 3 Tagen, glaube ich, war es, kam dann tatsächlich ein Funkspruch und es hieß, sie sollen sich Richtung Süden auf den Weg machen, weil dort sei etwas passiert. Sie haben sich dann aufgemacht zu einem Art Grenzposten, zu einem Art Außenposten. Das war so ein sehr hoher Turm, so ein Aussichtsturm, wo man dann auch in die Weite gucken kann. Und dort haben sie dann von dem Kollegen von Ali Wali, der Chef dieser Brigade, haben sie gehört, dass Migranten tatsächlich aufgegriffen wurden und dass die jetzt gerade auf dem Weg zu ihnen seien. Diese aufgegriffenen Migranten sind dann auf mehreren Pickup-Jeeps zu diesem Außenposten der Grenzschützer gebracht worden, saßen hinten auf der Pritsche drauf. Und unsere Kollegen haben sie dann gleich, als sie dort angekommen sind, mehr oder weniger beim Absteigen von diesen Pritschen, haben sie die gleich gefragt, woher sie eigentlich kommen. Und die haben dann erzählt, dass sie in Tunesien gelebt haben, immer mal wieder auch da gearbeitet haben, zum Beispiel bei der Olivenernte, so als Tagelöhner, als einfache Hilfsarbeiter. Die waren völlig dehydriert und fertig, K.O., hatten zerschlissene Kleidung an. Einer hatte, das fand ich sehr eindrücklich, hatte eine Art Regenjacke an, wo man sich denkt, so um Gottes Willen, wie kann man bei solchen Temperaturen mit dieser Regenjacke da laufen? Die hat er auch gar nicht ausgezogen. Mhm. Da hat man uns dann erzählt, dass es daran liegt, dass sie nicht so viel Feuchtigkeit irgendwie verlieren. Also weil man natürlich sehr viel Feuchtigkeit ausschwitzt oder ausdünstet, haben die versucht, sich irgendwie das alles zusammenzuhalten. Und er hat dann ein wahnsinnig bedrückendes Bild eigentlich abgegeben. Und der hat uns erzählt, dass er aus aus dem Sudan geflüchtet ist, also auch Kriegsgebiet, und dass er eigentlich nur auf dem Weg ist Richtung ja, sicheres Land. Ali Wali hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, was dort passiert, an die Öffentlichkeit zu tragen, und hat deshalb seit vergangenem Jahr eigentlich immer wieder, wenn sie Menschen aufgreifen in diesem Gebiet, hat er Videos gemacht und hat das dann auf Facebook gestellt, um eben zu zeigen, was in seinem zuständigen Gebiet passiert und was mit den Menschen gemacht wird. So sind wir auch auf ihn dann gestoßen, weil wir diese Videos bei Facebook gefunden haben und wir dann versucht haben, in Kontakt mit ihm zu kommen. Und da hat er wirklich, ja, grausame Szenen eigentlich dokumentiert. Man sieht in Videos sehr apathisch aussehende Menschen, die wie aus dem Nichts eigentlich auf ihn zulaufen. Zerschlissene Klamotten an, sie schleppen sich nahezu nur noch voran. Und als sie ihn dann sehen, er hat eine kleine Wasserflasche dabei, um ihm gleich mal Wasser zu geben, fallen sie vor ihm auf die Knie und er gibt ihnen dann so schlückchenweise auch Wasser. Nicht zu viel, sagt er, weil wenn man lange ohne Wasser war, dann kann das tatsächlich gesundheitliche Probleme bringen, wenn man denen zu viel auf einmal gibt. Und sie zeigen dann auch, also gerade in einem speziellen Fall, wo zwei Migranten auf ihn zukommen, zeigen sie relativ schnell hinter sich und sagen, da ist noch einer von uns, schaut nochmal nach dem, wir konnten ihm nicht mehr helfen. Der ist dann zusammengebrochen und sie sind selber auch schwach und können ihn nicht irgendwie stützen oder mitnehmen. Und im nächsten Schnitt des Videos sieht man dann, wie sie ihn gefunden haben. Er liegt dann auf dem Boden, die Hände auf dem Bauch und ein T-Shirt über dem Gesicht, und er ist tot. Also er hat es nicht überlebt. Sie mussten ihn zurücklassen und er hat es dann nicht geschafft. Er ist dann verdurstet oder an Erschöpfung gestorben.
Aber wie kommen diese Menschen überhaupt dorthin, in diese lebensfeindliche Wüste ohne Wasser?
Die tunesischen Sicherheitskräfte, kann man sagen, jagen regelrecht Migranten, Menschen mit schwarzer Haut, in den Städten. In diesen Städten greifen die Sicherheitskräfte gezielt Migranten auf, inhaftieren sie, teils für mehrere Tage, so haben uns Migranten berichtet, und bringen sie dann von dort, von diesen Haftlagern, in die Wildnis, kann man sagen. Das ist nicht immer Wüstengebiet, nicht immer Sahara, aber es ist zumindest in Tunesien sehr häufig und großteils einfach in der Wildnis. Es kann mal ein Gebirge sein, aber auch eben oft dieses Wüstengebiet, und setzt sie dort aus. Die Migranten berichten uns auch, dass sie geschlagen werden davor. Man sieht, wenn die aufgegriffen werden, ganz oft Beinverletzungen, wo tatsächlich, so erzählen uns die Migranten, die Sicherheitskräfte, bevor sie die in die Wüste schicken, noch einmal auf die Beine hauen, damit die nicht zurückkommen können. Und ihnen wird angedroht, wenn sie zurückkehren, dann würde man auf sie schießen. Gruppen an Migranten, die sich da auf den Weg machen und die auch in der Wüste aufgegriffen werden, die kommen aus sehr vielen verschiedenen Ländern. In dem Fall kamen tatsächlich viele aus dem Sudan. Sudan ist Bürgerkriegsland, und man kann wahrscheinlich sagen, dass, wenn sie es bis nach Europa schaffen, wäre deren Chance relativ hoch, dass sie hier Asyl bekommen, weil sie eben aus einer Gefährdungslage in einem Kriegsgebiet kommen.
Also, die wollen eigentlich nach Europa und Tunesien ist nur Zwischenstation, wo sie sich illegal aufhalten.
Genau, also wir reisen durch, aber manchmal halten sie sich dort auch für mehrere Monate oder manchmal auch Jahre auf, weil sie erst wieder Geld verdienen müssen, um dann wieder zu versuchen, weiterzukommen, irgendeinen Schlepper zu bezahlen. Manche wollen aber auch tatsächlich Tunesien gar nicht verlassen und arbeiten dort einfach.
Aber libysche Sicherheitskräfte greifen genau diese Menschen auf in der Wüste zwischen Tunesien und Libyen. Wie oft passiert sowas?
Es passiert auf jeden Fall sehr regelmäßig, haben sie uns erzählt. Im vergangenen Sommer, im Sommer 23, war tatsächlich so der Höhepunkt. Da haben sie an Tagen mehrere hundert aufgegriffen und eben nur diese eine Patrouille, muss man dazu sagen. Das Grenzgebiet ist natürlich viel länger, was in anderen Teilen stattfindet oder dort, wo sie eben gerade nicht patrouillieren, kann man erstmal noch gar nicht sagen. Und inzwischen ist es so, dass es weiterhin regelmäßig passiert. Es gibt eine UN-Mission in Libyen, und ein Bericht dieser UN-Mission schreibt im Frühjahr 2024, dass mindestens 8.664 Migranten im tunesisch-libyschen Grenzgebiet ausgesetzt worden wären und mindestens 29 seien gestorben. Die Zahlen sind mit Sicherheit zu niedrig, die Dunkelziffer dürfte viel, viel höher sein. Aber selbst in diesen offiziellen Berichten wird dieses Vorgehen schon dokumentiert. Also es ist kein Geheimnis für alle Verantwortlichen und die sind jetzt nicht erst durch unsere Recherche darauf aufmerksam geworden.
Lass uns mal auf die andere Seite dieser Grenze schauen, wo die Menschen vorher waren, nach Tunesien. Also in ein Land, das eigentlich mit Europa in Sachen Flüchtlingspolitik zusammenarbeitet.
Die Europäische Union hat mit Tunesien vereinbart, die Migration einzuschränken. Dazu wurde in Tunis ein Memorandum unterzeichnet. Der nordafrikanische Staat soll gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgehen und erhält dafür Finanzhilfen.
Und ein zentraler Bestandteil davon ist, dass Tunesien regeln soll, dass weniger Migranten nach Europa kommen.
Ein 900 Millionen Euro schweres Paket für Bildung, erneuerbare Energien, zur Stabilisierung der desolaten Wirtschaft Tunesiens und zur Begrenzung der Migration.
Insgesamt kriegt Tunesien dafür rund 1 Milliarde Euro und auch viel Unterstützung bei der Ausbildung von Sicherheitskräften, bei Ausstattung für die Sicherheitskräfte. Allein für das Grenzmanagement stellt die EU Tunesien 105 Millionen Euro zur Verfügung. Das Ziel, weniger Migranten nach Europa. Wie genau das passiert, ist darin jetzt nicht sonderlich gut geregelt, sondern es heißt einfach, versucht das zu reduzieren. Man muss dazu sagen, dass der Umgang von Tunesien mit Migranten auch vor dem Migrationsdeal, der im Juli 2023 zwischen der EU und Tunesien geschlossen wurde, dass auch da der Umgang schon äußerst heikel war. Und es war eigentlich bekannt ist, dass Tunesien jetzt nicht sonderlich zimperlich, wenn man es mal so sagen will, mit Migranten umgeht. Das war auch der EU vorher bekannt. Und tatsächlich in den Tagen, als Ursula von der Leyen nach Tunis geflogen ist, um dieses Abkommen zu verhandeln.
Team Europe is back in Tunis. We were here together on June 11th. To offer a new partnership with Tunisia. And today, just over a month later, we deliver.
Wenige Tage vor diesem Treffen sollen hunderte Migranten in diesem Grenzgebiet ausgesetzt worden sein. Und nach unseren Informationen war das auch das erste Mal, dass sowas dann auch so groß medial berichtet worden ist, dass Menschen von tunesischen Sicherheitskräften quasi im Niemandsland wohl ausgesetzt worden sein sollen.
We begin this news hour with exclusive coverage from a heavy militarized zone on the border between Tunisia.
Kurz vor diesen Verhandlungen gab es einen aufsehenerregenden Bericht bei Al Jazeera.
As you can see, we're here on the Libyan and Tunisian border, and where these hundreds of migrants and refugees were brought here by Tunisian authorities. This is what they're telling us.
Also das waren mehrere hundert Leute, tatsächlich eine sehr große Gruppe, die dort von tunesischen Sicherheitskräften ausgesetzt wurden. So hat es der Kollege von Al Jazeera berichtet und so haben es auch die Migranten ihm dort zumindest erzählt, dass sie Richtung Libyen geschickt wurden.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen an dieser Stelle. Das heißt, es steht im Raum, dass Tunesien, dass tunesische Kräfte diese Menschen dort erst hinbringen.
Das findet genau zu dem Zeitpunkt statt, wenige Tage bevor dann Ursula von der Leyen eben nach Tunesien reist, um dieses Abkommen zu schließen.
Team Europe is back in Tunis.
Also unter diesem Eindruck dieser Bilder von diesen ausgesetzten Menschen im libysch-tunesischen Grenzgebiet reist Ursula von der Leyen dorthin und möchte ein Migrationsabkommen abschließen mit dem Land, das verantwortlich ist für diese Bilder.
Weiß man denn, ob das bei ihrem Besuch zur Sprache gekommen ist?
Weiß ich nicht, ob sie darüber auch gesprochen haben. Es ist schwer vorstellbar, dass sie das nicht mitbekommen haben, was da passiert, weil dafür war dann der Bericht und die Bilder doch zu eindrücklich. Also entweder sie haben es bewusst ausgelassen und ignoriert oder sie haben es besprochen und es kam nie an die Öffentlichkeit. Und uns ist es dann gelungen, aus dieser Gruppe raus, mehrere hundert Migranten, wie gesagt, zwei zu identifizieren, die es später dann bis nach Deutschland geschafft haben. Und wir haben sie dann in Deutschland getroffen und sie haben uns nochmal erzählt, was mit ihnen dort passiert ist. Und der autoritäre Präsident dort hat in den letzten Monaten und Jahren sehr gegen Migranten gehetzt. Und es kam dann zu einem Zusammenstoß zwischen tunesischen Bürgern und Migranten. Und dabei ist ein Tunesier gestorben. Diese Ausschreitungen in Tunesien sind von lokalen Medien auch gefilmt worden. Darin sieht man, dass quasi ein Mob unterwegs ist und Barrikaden errichtet und Barrikaden auch brennen. Und im Zuge dieser Ausschreitungen haben dann die Sicherheitskräfte in Tunesien durchgegriffen und haben wirklich, man kann wahrscheinlich schon sagen, fast massenhaft Menschen von der Straße, Migranten von der Straße eingefangen und eingesperrt. Und dort hat es auch Siaka und Ada erwischt.
Every policeman have a gun, they will point gun at you for you to enter to the post.
Und man sieht auch in diesen Videos, wie Busse vorgefahren werden, in die dann Migranten oder zumindest Menschen, die für Migranten gehalten werden, gewaltsam in diese Busse gesteckt werden.
Well, I was feeling bad because I was feeling that they are going to kill us.
Ada berichtet uns, dass sie in dem Moment das Gefühl hatte, dass sie sterben wird, dass man sie umbringen wird.
By then I was pregnant. 2 months pregnant.
Ada war zu dem Zeitpunkt schwanger und dementsprechend natürlich nochmal in einer besonders bedrohlichen Situation eigentlich für ihr Leben, aber auch für das Leben ihres Kindes. Und was sie aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht geahnt haben, ist, dass sie eben ins Niemandsland gefahren werden und dort ausgesetzt werden. Und aufgrund dieser Umstände und auch der Schläge, die sie dann bekommen haben, hat Ada erzählt, hat sie dann in den Tagen ihr Kind auch verloren. Tatsächlich haben in dem Fall die Bilder, die medial gelaufen sind, auch Auswirkungen gehabt. Und der öffentliche Druck wurde daraufhin dann sehr groß auf Tunesien, sodass diese Gruppe von Tunesien zurückgenommen wurde. Die konnten dann zurück nach Tunesien, sind nach Tunis dann zurückgereist und waren erstmal gerettet.
Ihr habt die Regierung in Tunesien gefragt. Wie äußert die sich zu den Vorwürfen?
Ja, wir haben die Regierung von Tunesien mit den Vorwürfen natürlich konfrontiert und die Antwort war, dass sie alle Vorwürfe erstmal bestritten haben und sie haben auch bestritten, dass sie überhaupt Menschen ausgesetzt haben, also dass ihre Sicherheitskräfte Menschen in der Wüste alleingelassen haben.
Also dieser Fall hier, der war ja 2023, kurz bevor das Flüchtlingsabkommen mit Tunesien abgeschlossen worden ist. Und eure Recherchen zeigen, offenbar setzen tunesische Behörden weiterhin Migranten in der Wüste aus. Das ist eine klare Menschenrechtsverletzung. Wie passt das zusammen mit dem offiziellen Flüchtlingsabkommen mit der EU?
Also ich glaube, erst muss man sich klar machen, dass Tunesien schon einem recht hohen Migrationsdruck ausgesetzt ist. Tunesien ist eines der Transitländer aus Subsahara-Afrika für Migrationsbewegungen, auch aufgrund der Nähe zu Lampedusa und damit Italien und der EU, wo viele Migranten eben hinwollen. Das Interesse von Tunesien jetzt an so einem Abkommen ist, glaube ich, vielschichtig. Einerseits kriegen sie mit rund 1 Milliarde Euro sehr viel Geld in ihren Staat und in das Sicherheitssystem auch. Aber sie werden natürlich auch eine Art Partner und dementsprechend erfahren sie auf internationalem Parkett tatsächlich auch Anerkennung und sind ein wichtiger Player.
Jetzt ist Tunesien nicht allein mit solchen Problemen. Viele nordafrikanische Länder liegen auf der Fluchtroute Richtung EU. Den Deal mit Tunesien, den gibt es seit vergangenem Jahr. Anfang März hat die EU ein ähnliches Abkommen geschlossen mit Mauretanien. Wie ist da die Ausgangslage?
In Mauretanien ist es auch so, da sind vor allem die spanischen Sicherheitskräfte aktiv. Also Spanien hat eine Kooperation mit Mauretanien. Es sind dauerhaft Polizisten aus Spanien in Mauretanien eingesetzt, um gemeinsam Grenzkontrollen zu machen, im Land zu patrouillieren, um Kräfte auszubilden. Der Hintergrund ist, Mauretanien liegt eigentlich relativ südlich, aber die Kanarischen Inseln sind nicht weit. Und wenn Migranten oder Asylsuchende es schaffen, nach Europa zu kommen, können sie dort einen Asylantrag stellen und so dann eventuell hier bleiben. Und deshalb ist Mauretanien eben auch so ein zentrales Land.
Ja, über die gefährliche sogenannte Kanarenroute, da gibt's auch schon eine FKM-Folge. Den Link dazu legen wir euch in die Shownotes, falls ihr da weiterhören möchtet. Nochmal zurück zu Mauretanien. Läuft's denn da anders oder besser mit dem Flüchtlingsabkommen?
Von uns waren Kollegen in Mauretanien vor Ort. Auch dort mussten sie undercover einreisen, weil es für Journalisten, westliche Journalisten, nicht leicht ist, sich da öffentlich zu bewegen. Und sie haben einen Tipp bekommen, sie sollen sich vor einem Gefängnis in der Hauptstadt positionieren und dann werden sie relativ schnell auch sehen, wie dort mit Migranten umgegangen wird. Das haben sie dann gemacht. Sie saßen im Auto vor diesem Gefängnis, hohe Mauern, man sieht natürlich nicht rein, und haben dort einfach mal ein paar Stunden gewartet. Tatsächlich nach einigen Stunden ist dann ein LKW vorgefahren vor diesem Gefängnis und hatte eine Gruppe von Migranten auf der Pritsche, die in dieses Gefängnis gebracht werden. Dass es Migranten sind, das wurde uns dann auch von unserer Quelle bestätigt. Einige Stunden später gingen dann die Tore wieder auf und es ist ein weißer Bus rausgekommen und hat sich aufgemacht in Richtung Grenzgebiet zu Mali. Und Mali ist Kriegsgebiet, dort herrscht seit vielen Jahren Chaos, es gibt eigentlich keinen funktionierenden Staat. Und genau dorthin sind diese Migranten gebracht worden. Das wissen wir deshalb, weil die Kollegen erstens dem Bus hinterhergefahren sind, einige Kilometer, arg lange konnten sie nicht, weil tatsächlich in diesem Gebiet die Sicherheitslage immer schwieriger wird. Und wir wissen es, weil wir einen Insider kennen, der uns Listen gegeben hat von Namen der Migranten, die in diesen Bussen gesessen sind. Und so konnten wir dann zwei Frauen wieder ausfindig machen, die genau in dem Bus waren. Und die haben uns das dann auch wieder bestätigt, dass sie dort ausgesetzt wurden, dass ihnen gesagt wurde, wenn ihr zurückkommt, werden wir euch Gewalt antun. So konnten wir diesen Fall in Mauretanien nachvollziehen.
Also ihr konntet auch in Mauretanien Fälle von Verschleppung feststellen. Was sagt die Regierung von Mauretanien dazu?
Also die Regierung von Mauretanien hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass es dabei zu Misshandlungen oder Menschenrechtsverletzungen gekommen sei.
Der Vorwurf der Menschenrechtsverletzung, der steht aber nach euren Recherchen weiterhin im Raum. In Mauretanien und Tunesien. Und das, obwohl die EU Migrationsabkommen geschlossen hat mit diesen Ländern. Was sagen denn die zuständigen Stellen in Brüssel dazu, was ihr aufgedeckt habt?
Wir haben natürlich die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker angefragt für ein Interview und wollten von ihnen hören, was sie dazu sagen. Angefangen bei Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin, quasi die oberste Verantwortliche dafür, aber auch die nachgeordneten, wenn man so will, Minister der EU, die für Migration, der Außenbeauftragte. Wir haben sie alle angefragt und alle haben durch die Bank durch ein Interview abgelehnt. Und zwar nicht jetzt die letzten zwei Wochen, sondern wir haben vor vielen, vielen Monaten angefragt und wollten 15 Minuten Interview. Und die Begründung war eigentlich nahezu immer gleich, wir haben keine Zeit. Kann man sich überlegen, ob sie in so vielen Monaten tatsächlich keine Zeit haben, aber das war durchgehend die Antwort. Sie haben uns schriftlich ein Statement geschickt. Da hat die EU gesagt, dass sie von ihren Partnern erwarten, dass man internationale Standards erfüllt. Und man muss aber auch dazu sagen, schreibt die EU, dass für das Verhalten der Sicherheitskräfte seien die Länder selber verantwortlich.
Hat dich das überrascht, dass so wirklich gar keiner von den Verantwortlichen persönlich mit euch sprechen wollte?
Also uns hat es sehr überrascht, gerade weil wir so eine lange Frist auch gegeben haben. In manchen Fällen, wenn es schnell gehen muss, dann hat man nur zwei Wochen, dass ein Minister, eine Ministerin in zwei Wochen vielleicht tatsächlich viele Termine hat, kommt mal vor. Aber dass man über Monate, teilweise ein halbes Jahr, sagt, man hat keine Zeit für 15 Minuten Interview, das hat mich schon sehr überrascht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sie in den letzten Wochen und Monaten ständig über das Thema Migration gesprochen haben.
Wenn es zu solchen Menschenrechtsverletzungen kommt, wie ihr recherchiert habt, im Zuge solcher Abkommen, dann läuft da ja was grundsätzlich nicht ganz richtig. Sind solche Flüchtlingsabkommen dann überhaupt die richtige Lösung?
Die Abkommen selbst werden vielfach kritisiert, werden aber von vielen in der EU, aber auch von Migrationsforschern tatsächlich als einen Weg gesehen, wie man Migrationsströme kontrollieren, steuern kann. Die Frage ist, glaube ich, wie man das macht. Wir haben mit Gerald Knaus gesprochen, das ist ein sehr bekannter Migrationsforscher und er ist auch Kopf hinter dem Türkei-EU-Abkommen, was es auch gegeben hat vor etlichen Jahren, wo tatsächlich, ist immer noch umstritten, ob das an diesem Abkommen lag oder nicht, wo tatsächlich die Flüchtlingszahlen aus der Türkei Richtung EU deutlich reduziert werden konnten. Aber er kritisiert diese Abkommen mit Tunesien und auch den anderen Ländern.
Wir werden in dem Moment verantwortlich, wo wir dann diese Menschenrechtsverletzungen nicht nur in Kauf nehmen, sondern sogar sagen, die diese Menschenrechtsverletzungen begehen, sind jetzt unsere Partner bei der Reduzierung der irregulären Migration. Und zwar auf eine Art und Weise, wo wir nicht mehr genau hinschauen wollen.
Und wie wäre das dann möglich, laut diesem Migrationsforscher Gerald Knaus? Was sagt er? Was müsste denn dann eigentlich drinstehen, wie das ginge?
Gerald Knaus sagt, man müsste solche Abkommen viel mehr auf Augenhöhe mit den Ländern verhandeln. Und das passiert aus seiner Sicht mit afrikanischen Staaten oft nicht. Also da ist oft dieser Blick von oben, in Anführungsstrichen, nach unten. Man quasi bringt die eigenen Interesse durch, ohne vielleicht auch darauf zu gucken, was diese Länder wirklich brauchen könnten.
Da gibt es andere Wege. Wir haben den Balkanländern Visafreiheit angeboten, wir haben Moldau, einem extrem armen Land, Visafreiheit angeboten vor über 10 Jahren. Das hat sich bewährt. Wir haben Bedingungen gestellt für Kooperation. Diese Länder nehmen auch ihre Staatsbürger zurück, wenn sie ausreisepflichtig sind. Das sind die einzigen Länder, wo Abschiebungen funktionieren. Aber Leute können legal und ohne Schmuggler einfach in ein Flugzeug steigen und zu uns kommen. Also dieses Ausbauen von legaler Mobilität auf Augenhöhe, wo wir einfach sagen, wir fürchten uns nicht vor euch. Wir sehen in einer verbesserten Beziehung eine Chance. Dieses Denken fehlt uns in Bezug auf Afrika.
Oder sie können leichter hierher kommen, um zu studieren, zu arbeiten. Und das für solche Länder kann das total attraktiv sein. Aber einfach sehr viel Geld runterzugeben und zu schauen, wie macht einfach, dass die nicht mehr hierher kommen, das endet dann meistens eher in dubiosen Sicherheitsstrukturen oder eben in Kooperation mit autoritären Führern endet meistens nicht so gut. Ich glaube, es wäre ja zum Beispiel schon mal ein erster Schritt zu sagen, wir knüpfen die Auszahlung des Geldes an die Erfüllung der Menschenrechte. Wir müssen dafür aber auch überprüfen, werden die Sachen eingehalten. Auch das wird kritisiert, dass es eigentlich gar kein Monitoring gibt. Wie gehen Sicherheitskräfte mit Migranten um? Wie sehen die Haftanstalten dort aus, in die sie Migranten stecken? Das ist eigentlich alles mehr oder weniger eine Blackbox. Und solange man das ja nicht hat, kann man auch gar nicht bewerten, ob das ein guter Umgang ist, der dort gemacht wird. Und dementsprechend auch nicht gucken, soll man denen weiter Geld geben oder halten wir das Geld zurück?
Die EU müsste doch eigentlich auf Menschenrechte und deren Einhaltung achten. Und es gibt Experten, die sagen, es gibt Möglichkeiten, das besser zu machen. Warum macht die EU das dann so und schaut da offenbar nicht hin?
Also meine Interpretation der Lage, die Migrationszahlen Richtung Europa, Richtung EU sind ja seit Jahren recht hoch. Und das hat auch in der Bevölkerung in einigen Teilen dafür gesorgt, dass die Stimmung etwas gekippt ist in Richtung extrem rechts, rechtskonservativ, die sagen, wir müssen hier klar die Grenzen hochmachen, wir dürfen so viel Migration nicht zulassen. Und vor diesem Eindruck wollen Politikerinnen und Politiker der EU, aber auch Deutschland dafür sorgen, dass diese Zahlen runtergehen, dass nicht mehr so viele Migranten und Asylsuchende nach Europa kommen. Seit einigen Jahren versuchen Migranten übers Mittelmeer zu kommen und sehr, sehr viele sterben auf dem Weg dorthin. Das hat immer wieder für Entsetzen gesorgt, wenn Menschen entweder tot gefunden wurden, an irgendwelchen Küsten angespült oder wenn die bei der Rettung dann ertrinken. Also die Bilder haben sich festgebrannt bei vielen Menschen. Und das ist auch was die EU gerne verhindern würde.
Es gibt keine Alternative als die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten, egal wie schwierig die sich manchmal darstellt.
Wir haben ganz am Ende noch einen gefunden, der sich tatsächlich geäußert hat. Und das ist Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP, der Konservativen im Europaparlament. Und er ist so ein bisschen der Mehrheitsbeschaffer von Ursula von der Leyen. Er ist nicht direkt in der Verantwortung, was jetzt die EU-Kommission angeht, aber er hat schon sehr viel Gewicht im Europaparlament. Und der hat sich dann doch getraut, noch was dazu zu sagen, was auch so ein bisschen die Strategie der EU vielleicht ist oder unter welchem Eindruck die handeln.
An irgendeiner Grenze, wenn ich es so klar sagen darf, wird es passieren. Bisher sterben viele Menschen im Mittelmeer. Direkt vor unserer Haustür. Und das Tunesien-Abkommen hat jetzt dazu geführt, wir sterben heute weniger Menschen im Mittelmeer. Das muss man auch faktisch sehen. Das heißt, an irgendeiner Stelle wird man klar sagen müssen, du darfst nicht einreisen. Es gibt für dich keine Perspektive, in Europa Unterschlupf zu finden. Und an der Stelle wird es auch ein Stück weit schwieriger im Umgang mit den Menschen.
Wenn man den Ton von Manfred Weber sich anhört, dann allein durch die Betonung dieses Satzes, den er dann führt und sagt, momentan sterben sehr viele im Mittelmeer direkt vor unserer Haustüre. Und so, dann kann man es quasi sinngemäß schon hinten raus erweitern und so sterben sie halt woanders, wo wir es nicht sehen. Das ist meine Interpretation von diesem Ton. Daran sieht man, glaube ich, so ein bisschen die perfide Strategie, die er in dem Moment so ein bisschen entlarvt hat, in meinen Augen oder in meinem Verständnis.
Lass uns nochmal zurückkommen dahin, wo wir zu Beginn der Folge waren, an die Grenze zwischen Tunesien und Libyen, wo euer Team mit den Grenzschützern unterwegs war. Die Menschen, die dort gefunden und aufgegriffen worden sind, die sind dann nach Libyen gekommen. Wie geht's denn mit ihnen dort weiter?
Man könnte ja davon ausgehen, die sind jetzt gerettet, die sind nicht mehr in der Wüste, sie sind in einem Staat, der ihnen vielleicht wohlgesonnen ist und sie arbeiten dort jetzt. Was man aber weiß über Libyen ist, dass Libyen eigentlich ein Failed State ist seit vielen Jahren. Wir haben Videos gesehen aus libyschen Haftlagern, die wir gar nicht in Film packen konnten, weil die grausamste Folterszenen zeigen. Schlimme Bilder aus diesen Haftanstalten, also sind katastrophale Zustände. Und wir konnten dann über Social Media, Facebook-Profile, konnten wir tatsächlich 3 von denen ausfindig machen, die wir im Mai das erste Mal interviewt hatten und die wir dann im Juli selbst wieder treffen konnten. Und diese 3 lebten inzwischen in Tripolis oder im Umland und haben uns dann im Gespräch dort erzählt, dass es kein Land ist, in dem sie bleiben können. Sie müssen jeden Tag aufpassen, wenn sie auf der Straße sind, dass sie nicht auch dort eingefangen werden, auch in irgendwelche Haftlager gebracht werden. Sie werden als Tagelöhner teils ausgebeutet, ihnen wird Geld versprochen und sie kriegen nie was. Also es ist eine wahnsinnig prekäre Lage, in der sie jetzt eigentlich sind. Und sie wollen dringend weg. Und das Eindrückliche war dann für mich, dass einer, Adam, erzählt hat, er wäre eigentlich schon letzte Nacht wieder aufgebrochen. Wieder Richtung tunesisch-libysches Grenzgebiet. Dieses Mal wäre tatsächlich selber in diese Richtung gefahren, um wieder nach Tunesien zu kommen, um es dann nach Europa zu schaffen. Und er ist dann am Ende des Interviews, hat er gesagt, ich werde jetzt heute Nacht werde ich gehen. Wir haben dann noch kurz mehrere Tage Handykontakt gehalten und er war dann wohl tatsächlich wieder im Grenzgebiet und hat dann wieder den Schritt rüber gewagt, wieder in die Wüste.
Das heißt, von der einen Seite der Grenze aus, von Tunesien, werden die Menschen in die Wüste verschleppt und von der anderen Seite aus Libyen sind sie so verzweifelt, dass sie freiwillig wieder dorthin in die Wüste gehen?
Er sagt dann, ist mir egal, ich bin ja eh schon tot. Wenn ich sterben soll, dann ist es halt so. Ich habe ein klares Ziel vor Augen, ich will nach Europa und will da für ein besseres Leben kämpfen. Und wenn ich dann in der Wüste dabei draufgehe, dann ist es so, mal ganz, ganz lapidar gesagt. Und wir haben dann mehrere Wochen später wieder versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen und dann hat er uns berichtet, dass er es geschafft hat nach Tunesien. Er war wieder in dem Land, was ihn ausgesetzt hat. Er wurde dort aber wieder aufgegriffen, wieder in die Wildnis gefahren und wieder ausgesetzt. Er hat dann erneut überlebt und war dann zurück in Libyen. Also 3 Monate später, eigentlich nach demselben Martyrium, was er wieder durchgemacht hat, war er wieder an dem Ausgangspunkt Libyen, wo wir ihn getroffen hatten. Aber sein Plan war unverändert, er muss nach Europa.
Danke, Erik.
Danke fürs Interesse.
Erik Häusler und Philipp Grüll haben zusammen mit Medien aus 8 Ländern an dieser Recherche gearbeitet, unter anderem mit Lighthouse Reports, dem Spiegel und der Washington Post. Den Link zum Film von Erik und Philipp, den findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Eine Koproduktion von BR, Deutsche Welle, Lighthouse und NDR. In dem Film erfahrt ihr auch, wie in Marokko Jagd auf Migranten gemacht wird. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck, mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Jakob Böttner, Christoph van der Werf und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für alle, die mehr von Europapolitik verstehen wollen. Punkt.eu liefert euch die Top-Themen aus Europa mit meinungsstarken Diskussionen. Jeden Freitag, also auch heute, gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört.
Wenn ihr euch für Europapolitik interessiert und das alles ein bisschen besser verstehen wollt, dann hört doch mal in unseren Europa-Podcast Punkt.eu rein. Wie wichtig Entscheidungen aus Brüssel sind und was abgeht hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und bei den EU-Gipfeln, das besprechen wir dort. Ich bin Katrin Schmidt und ARD-Korrespondentin in Brüssel. Jeden Freitag liefere ich euch von hier aus in Punkt.eu die Top-Themen aus Europa. Spannend und meinungsstark diskutiert. Punkt.eu, der Europa-Podcast.